Willkommen zum Satsang. Ja, freut mich sehr, wieder hier zu sein. War ja nun doch eine Pause zwischendurch mal wieder. Ja. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ich habe mir nichts Spezielles ausgedacht als Thema so. Ich mache das ja meistens so spontan, dass ich dann einfach mal so drauf losrede oder auch still bin, je nachdem. Ja, die meisten, denke ich mal, werden wissen, was Satsang ist. Wenn ihr Fragen habt zu Erleuchtung, Erwachen, Selbsterkenntnis, Advaita, Vedanta, Non-Duality, diese ganzen Themen. Ja, Selbsterforschung, Bhakti-Yoga, zu allen möglichen Yoga-Arten oder wie auch immer. Dann stellt sie bitte im Chat oder auch direkt hier, indem ihr euch mit einblendet. Jo. Mir geht's gut soweit. Ich hatte ein bisschen Urlaub an der Nordsee.
Das wollte ich gerade fragen. Also ich habe gesehen, dass du an der Nordsee warst. Da bist du
Ja.
öfters, ne? Und das ist für mich die Frage, das Meer, das ist doch schon so schön weit und so. Öffnet das so den Geist oder?
Ja, das ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Also diese Weite, die ist für mich immer sehr inspirierend, ja. Ich sitze dann stundenlang, kann ich so auf dem Balkon sitzen und in die Weite schweifen, so. Und ja, ich bin seit meiner Kindheit immer wieder mal da zum Urlaub machen. Bin ja auch in Stade geboren. Das ist an der Elbe, das ist nicht weit weg von Cuxhaven. Und meistens bin ich auch in Cuxhaven dann, wenn ich an der Nordsee bin. Und ja, das Meer ist sowieso, ich bin einfach so ein Küstenkind. Also da geht es mir sowieso schon immer besser. Und ja, es ist einfach diese Weite macht auch innerlich weit. Ja. Man kann die Gedanken so treiben lassen. Und ja, es ist wundervoll.
Hat sich noch irgendwas verändert bei dir? Also warst du jetzt, glaube ich, ein paar Monate nicht mehr hier, ne? Oder?
Ja, genau. Ja, das war ja so ein bisschen, weil ich auch so ein bisschen mir selbst abhanden gekommen war, so persönlich gesprochen jetzt mal, nicht spirituell, sondern persönlich. Das war so, ich hatte ja da mal so einen Moment, wo ich so ein bisschen mit dem, wo so die Belastung, sag ich mal, der Außenwelt, so, also bei mir war es halt speziell der Klimakollaps, so dass mir das sehr auf die Nerven gegangen ist und mich sehr runtergezogen hat. Und dann habe ich ja da diese eine Sendung fast nur drüber geredet. Und das ist so ein bisschen Thema verfehlt. Ne? Das ist natürlich eine wichtige Sache, aber im Satsang gehört das eigentlich nicht direkt so. Und ja, und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich müsste noch eine Weile so für mich erstmal rumwursteln und das alles noch verarbeiten. Ich hatte auch in meinem letzten kurzen Video da aus dem Urlaub hatte ich noch gesagt, ich will das weiterverarbeiten, noch alles. Und eigentlich war der Plan ursprünglich jetzt dieses Jahr jetzt nicht mehr so Satsang zu geben. Aber dann hat mich ja jemand von euch so nett gefragt, dass ich da nicht nein sagen konnte. Und ja, ist auch okay. Also ich hätte sonst im nächsten Jahr auf jeden Fall weitergemacht auch. Und ja, das ist eben, was da im letzten Jahr so sich manifestiert hat. Das ist schon so für die Restperson, sag ich mal, der Rest, der hier quasi noch immer ist, so und auch persönlich funktioniert, also mit diesen persönlichen Reaktionsmustern, die ja jeder Mensch auch hat. Das ist manchmal nicht einfach, weil also vom Denken her, also vom Wesen her, vom Menschen her, sage ich mal ganz einfach, vom Menschen her ist es so, der Mensch braucht immer ein Ziel und eine Aufgabe und irgendwie so, ja, eine Richtung oder ja, halt ein Ziel irgendwie oder ja, Plan, worauf es womit es weitergehen sollte oder so. Und das habe ich alles seit einem Jahr komplett nicht mehr. Das ist alles so völlig, also ich bin vollkommen ziellos in einem positiven Sinne. Aber es hat eben persönlich gesehen auch diesen Beigeschmack von, ja, es ist alles komplett, es ist alles komplett egal. Ja, es ist vollkommen egal, ob ich diesen Körper weiter ernähre oder nicht, ob der weiter lebt oder nicht. Es ist alles vollkommen egal. So, das ist so dieses, dass zwischen Leben und Tod keine Präferenz mehr herrscht. So, und das ist für einen Organismus nicht so einfach, sag ich mal, damit klarzukommen. So, das ist so, ja, der Ziel, da herrscht nochmal so eine gewisse, man könnte es eine Art von Art Langeweile nennen, so bei mir. Weil ja auch nichts mehr Sinn ergibt, in dem Sinne, außer jetzt die natürlichen Dinge zu machen, wie den Körper zu ernähren, zu pflegen und so. Das macht noch so halbwegs Sinn irgendwie. Aber es ist auch kein Muss. Also früher war das alles immer so automatisch. Also man muss sich um seinen Körper kümmern, man muss so und so. Und man muss den gut ernähren immer, und man muss die Wohnung sauber machen und man muss dies und man muss das, und das ist alles nicht mehr. Also ich könnte jetzt auch völlig verloddern, wenn ich Lust dazu hätte. So mache ich zwar nicht, weil ich das nicht mag so, aber also es gibt einfach so vom, es gibt einfach keinen Plan mehr, so seit gut einem Jahr. Und die Suche scheint wirklich komplett zu Ende zu sein. Seitdem und ja, das ist das muss man irgendwie auch verarbeiten, so als lebender Organismus. So, dass andere Lehrer haben sich da auch jahrelang nochmal zurückgezogen, dann um einfach, ja, um das weiter zu verarbeiten, um das sacken zu lassen. Das von Ramana Maharshi wird das berichtet, dass er eben, als er dann mit 16 oder 17, als ihn da die Erleuchtung traf, er hat auch dann noch richtig viele Jahre in Stille und Meditation ganz allein verbracht. So, das ist seine Story. Er hat sich ja sehr zurückgezogen. So doll, dass er wäre auch fast gestorben, ganz am Anfang, weil er sich auch kaum noch ernährt hatte und so. Und ja, das ist eben so, kenne das alles jetzt aus eigener Erfahrung. So. Also bei mir ist es nicht so krass irgendwie. Also ich ernähre mich schon noch, aber es ist irgendwie so egal, ne? Ja. Das ist eigentlich so im Wesentlichen alles, was ich, also im Grunde hat sich eigentlich nicht viel verändert. So.
Also das ist ein Unterschied zur Depression, oder? Wo dann auch alles egal ist?
Ja, total. Das ist so eine totale selige Depression, wenn du so willst. Also es hat natürlich so Elemente von, aber es ist überhaupt nicht depressiv. Also es ist eher Sanchit Ananda. Es ist eben, es ist alles wunderschön. Ja, es ist einfach alles gut. Und da ist einfach letztlich keine Präferenz mehr da. So kein generelles Ziel mehr. Andere Leute haben mal Ziel, ich will so und so viel Geld noch verdienen oder ich will diese Reise machen, ich will dieses Land noch sehen, ich will das und das noch erleben und so. Und das ist im Prinzip eigentlich nicht mehr vorhanden bei mir. Du bist auf so ganz wenige persönliche Ausnahmen, wo noch so Ideen sind, das würde ich mal gerne machen oder so. Oder, ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten noch, aber das ist eigentlich unwesentlich, ob das so kommt oder nicht. Spielt keine Rolle.
Dann kennst du das auch nicht mehr, zum Beispiel so, oh, ich würde jetzt richtig gerne einen Kaffee trinken. Also ich habe das manchmal so, ich würde jetzt richtig gerne einen Kaffee trinken. Das ist doch auch so eine Art, ja, was man möchte. Und ist das bei dir nicht mehr?
Doch, 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 das meine ich nicht. So diese kurzfristigen Sachen, die sind auch noch da. Das funktioniert auch und so. Und das mache ich dann meistens auch. Das ist eher so, dass ich dann die Dinge einfach sofort mache. Also ich, wenn ich Lust habe auf einen Kaffee und ich habe keinen zu Hause, dann fahre ich in die Stadt und trinke irgendwo einen oder so. Also das ist schon da. Ne? So. Aber das meinte ich nicht so mit diesen generellen Dingen. Also früher hatte ich immer, also ich habe mein Leben, also seit ich 23 bin, habe ich dieses bewusste Ziel Erleuchtung gehabt. Und es gab nur dieses, also in Wahrheit gab es nur dieses eine Ziel, obwohl ich zwischendurch auch andere Ziele hatte, wie Ausbildung oder was weiß ich, mal eine neue Freundin kriegen oder so, keine Ahnung. Ja, ich hatte immer diese Orientierung, Erleuchtung. Mein ganzes Leben war darauf ausgerichtet. Und jetzt im letzten Jahr ist eben diese mystische Nacht passiert, wo ich am nächsten Morgen von jeder Suche befreit war, aber vollständig. Es war überhaupt nichts mehr mit irgendwie, dass das fehlen würde, sondern ich war spontan eben in einer Art Seligkeit, die ich mir nicht erklären konnte, die auch keinen Grund hatte. Also das war nicht so, dass was Tolles passiert war, sondern ganz im Gegenteil, ich war eigentlich eher verkatert und bin aufgewacht morgens und gleichzeitig war ich aber in diesem Satchitananda plötzlich angekommen und konnte es gar nicht glauben, ja, ich konnte es gar nicht, ich konnte es nicht fassen irgendwie und ja, deswegen habe ich das jetzt alles erzählt, jetzt habe ich irgendwie, ist auch
Was sich
egal.
verändert hat wahrscheinlich, oder?
Ja. Ja, das hat sich so krass verändert. Also seitdem ist nichts mehr, wie es war. Ach genau, das wollte ich sagen, genau. Und seit Ende April letzten Jahres, das war genau mein Geburtstag, ja, mein körperlicher Geburtstag, ist dieses Ziel weg. Also ist es weg. Also ist nicht mehr, es geht, funktioniert auch nicht mehr. Selbst wenn ich mir vom Mind her könnte ich mir jetzt noch sagen, wenn das mal echt ist und so, vielleicht musst du doch weitersuchen und so. Vielleicht ist es das noch nicht und so, ja, könnte ich denken. Aber das ist so auf einer anderen Ebene. Also die Selbstverwirklichung passiert auf einer anderen Ebene. Das ist nicht hier im Denken. Das ist nichts Gedachtes, kein Gedanke, sondern das ist, du merkst irgendwann, dass du das schon immer gewesen bist, was du gesucht hast. Dass du das einfach schon immer gewesen bist. Und die Verwirklichung ist eben keine Frage von gedanklicher oder philosophischer Erkenntnis, sondern von Existenz. Und diese Existenz ist bedingungslos, also da gibt es keine alternativlos, um das mal mit Merkel zu sagen, ja, alternativlos ist diese Existenz. Es gibt keine Möglichkeit, was anderes zu sein. Du bist das einfach. Und das ist dieses, in der Essenz bist du das, was du immer gesucht hast. Und bist du schon immer gewesen. Und das stellst du irgendwann einfach fest. Das ist auf einmal da, plötzlich. Und dann ist das auch ständig präsent irgendwie. Das ist so, du bist auf einmal wie, ich habe das so am Anfang so verglichen mit Alice im Wunderland. Ja, Alice geht durch so einen magischen Spiegel und ist auf einmal auf der anderen Seite von dem Spiegel. Ja, und das ist noch scheinbar dieselbe Welt, aber sie ist in einer Art, sie guckt, sie sieht das von der anderen Seite auf einmal so. Ja, und das war so eine völlig merkwürdige Empfindung. Ich sehe den Wald genauso wie an einem Tag davor noch. Und doch ist alles irgendwie wie neu, als wäre ich plötzlich in den Dingen überall. Also ich habe mich auch plötzlich in den Dingen überall gesehen. Als ich dann im Wald war und so, habe ich mich überall gesehen. In jeder Pflanze, überall. Das hört überhaupt nicht auf, ne? Und was so mental eben, wenn da noch so ein Problem ist, dann ist es eher so, dass da jetzt keine Suche mehr stattfindet, einfach so. Das ist genau, das ist so verrückt. Ich habe Jahrzehnte versucht, die Suche loszuwerden. Und jetzt, wo sie weg ist, da fehlt sie mir fast ein bisschen so. Ja, das ist so dieses Prickeln, so dieses, da ist noch was und das kommt ja dann noch und so. Und so, das kann ich mir leider jetzt nicht mehr vormachen. Mittlerweile, es war ja sowieso nur vorgemacht, ne? Aber ja.
Sind da denn jetzt auch weniger Gedanken? Das hört man ja öfters mal. Da ist die Gedanken sind ja irgendwie ausgerichtet auf irgendwas zu kriegen oder zu suchen oder so.
Ja, mit den Gedanken ist das so eine Sache. Das läuft eigentlich genauso weiter wie vorher auch. Also das ist so völlig egal. Also auf einmal ist das so, dass vollkommen gleichgültig ist, ob das Ding da oben läuft oder nicht. Ja, es gibt auch keine Präferenz mehr für Stille. Also bei mir, natürlich genieße ich die Stille, wenn sie da ist, aber es gibt keine Präferenz mehr. Früher war das immer so, ich habe die Gedankenlosigkeit bevorzugt. Also ich wollte, dass mein Kopf still ist. Und ich meine Ruhe habe. Und das ist nicht mehr so. Jetzt ist es eigentlich eher so wie so ein Fernseher, der läuft. Und meistens hört keiner zu. Ja, ich höre meistens gar nicht zu. Das Ding läuft irgendwie. Und wenn ich halt konkret was unternehmen will, einkaufen will, dann schreibe ich einen Einkaufszettel, dann benutze ich meinen Kopf natürlich für diese Sachen. Ja, aber so generell hört eigentlich keiner zu bei den Gedanken. Das ist eher so völlig unwichtig geworden. Wie auch die ganze Person, die ja gar nicht existiert in Wahrheit, das ist ja nur eine Idee. Also die Person ist ja nur eine Idee, die wir von uns selber haben. Und das ist alles komplett weg irgendwie. Also man reagiert noch persönlich und so, nach außen hin ist man auch so sichtbar, aber nach innen hin ist da niemand mehr im Prinzip. Also das ist so vollkommen,
Ja,
ja, vollkommen egal.
das kenne ich von mir auch, aber dann ist da irgendwann wieder die Idee, dass da eine Person ist. Also bei mir ist das immer so ein Hin und Her. Also zum Beispiel
Ja.
gestern in der Stadt, ich musste in die Stadt was einkaufen, dachte ich. Und dann war erst so der Gedanke, das ist mir alles viel zu viel hier. Das sind mir zu viele Leute, das nervt mich. Und dann auf einmal, schwupp, alles eins. So, dann war, ach, wie an, so. Aber dann kommt es irgendwann, doch wieder. Also, was hast du denn gemacht, dass das jetzt dauerhaft weg ist? Gar
Ja.
nichts, wa?
Nee, da kannst du nichts machen. Also, was ich eben gemacht habe über die vielen Jahre, bin halt seit 1988 bewusst auf der Suche. Also seit 1988 habe ich auch einen Guru und ich bin immer dabei geblieben. Das habe ich immer gemacht. Das sind jetzt, nächstes Jahr sind es 36 Jahre dann und ich
Ja.
bin immer dabei geblieben. Also ich habe das nie fallen lassen. Ich habe immer gewusst, die Selbsterkenntnis ist das Einzige, was mich wirklich befreien kann, was mir wirklich helfen kann. Mir wurde ja zugesetzt durch Depressionen, also meine Gesundheit hat mir zugesetzt, in der Jugend schon. Und ich wusste, dass die einzige Erlösung oder Lösung überhaupt für meine Probleme, auch für meine Depressionsprobleme, letztendlich nur die Selbsterkenntnis sein kann. Und ich bin immer dabei geblieben, egal wie sich's entwickelt hat. Auch ich habe schon während dieser 35 Jahre, die jetzt rum sind, habe ich auch schon oft geglaubt, schon früher oft geglaubt, jetzt, das muss ja die Erleuchtung sein. Ich habe mich immer getäuscht. Ich war immer zu früh schon, habe mich an Punkten geglaubt, wo ich gar nicht war und so weiter, ja. Und ich habe aber trotzdem danach den Irrtum bemerkt irgendwann. Also die Illusion ist dann irgendwann geplatzt und dann ging es weiter. Ich habe mich nicht rauswerfen lassen davon. Ich habe gesagt, okay, hast einen Irrtum gemacht, hast einen Fehler gemacht, machst weiter, ist auch egal. So, und es ist immer, ich habe auch gemerkt, dass über die vielen Jahre das, was sich so langsam ergeben hat an Erkenntnis und Transzendenz, das ist, gewisse Dinge sind immer gleich geblieben dann. Also das war so wie so Plateaus, die sich immer weiter erhöhen. So. Ja, also so Phasen waren das. So über 12 Jahre war das ja bei mir immer. Ne? Wobei das eigentlich völlig egal ist. So. Das ist auch bei jedem Menschen anders. Ja. Also
Könnte denn vielleicht auch noch eine neue Phase kommen?
Ja, das kann ja immer sein. Meinst du jetzt bei mir oder was? Ja, na klar. Also ja, nächstes Jahr wird ja auf jeden Fall spannend bei mir, weil dann ist ja sozusagen, wie soll ich das ausdrücken? Also das Paradoxe an meinem Weg ist ja, dass der, wie gesagt, in so 12 Jahreszyklen läuft, offenbar. Und das habe ich irgendwann dann, als die ersten 12 Jahre rum waren, habe ich das bemerkt. Und dann habe ich so gedacht, geht das denn? Ist doch zeitlos die Erleuchtung. Was soll denn das mit 12 Jahren und so? Wie kann das denn sein und so? Aber es ist eigentlich, wenn man sich das mal genau überlegt, ist es eigentlich ganz logisch, weil diese 12 Jahre, die betreffen ja nicht deine Wahrheit, die du zeitlos bist. Die bist du immer. Sondern die betreffen dein System, deinen Körper und die verschiedenen, du hast ja mehrere Körper. Ja, du hast so drei Hauptkörper sozusagen, grobstofflich, feinstofflich, kausal. Und diese 12 Jahre braucht halt jeder Körper, um so weit zu sein, sozusagen. Ja, also ich kann dir nicht sagen, was da passiert ist in der Zeit. Ich war ja immer in Verbindung mit meinem Guru, ja, also innerlich in Verbindung die ganze Zeit. Und irgendwie hat mich das magisch verwandelt über die vielen Jahre. Ja. Und das geht halt die Körper geht das an, solche Zyklen. Während das, was du wirklich bist, ja immer zeitlos ist. So, und wenn das einmal realisiert ist, dann kann im Prinzip nichts mehr sich verändern daran, weil das so eine absolute Ebene ist. Ja, das ist, da hat sich noch nie was. Also das, wenn ich jetzt nur das sehe, was ich wirklich bin, da hat sich noch nie irgendwas getan. Auf der Ebene spielen diese ganzen 12 Jahreszyklen auch keine Rolle. Der ganze Weg ist absolut ein Witz von der Perspektive aus, weil es Zeit überhaupt nicht
Ja.
gibt. Ja, also du bist etwas Zeitloses. Und für dieses Zeitlose existiert Zeit einfach nicht. Also nicht real. Das ist wie so ein Traum eher, ja. So. Also illusionär sozusagen existiert Zeit. So. Und genau.
Aber die Person entwickelt sich, oder? Also entwickeln in dem Sinne, dass es sich abwickelt. Also
Also,
wenn's denn überhaupt dazu kommt.
ja, was passieren kann, ist eben, dass die durch die Öffnung zum Spirituellen zum Beispiel oder durch gewisse Techniken von mir aus auch oder Meditation oder dass da die Körper nach und nach durchlässiger werden und dass dann so dauerhafte Transzendenz passiert. So, das kann passieren mit der Zeit. Ja. Und alles, was in Zeit und Raum passiert, bezieht sich immer nur auf die Ebene der Dualität. Das hat nie was mit dem zu tun, was du wirklich bist. Und wenn sich das voll sozusagen als einzige Realität manifestiert hat, ja, das wird dann plötzlich klar, dass alles andere traumhaft ist, illusionär ist. So du weißt irgendwann, im Laufe der Verwirklichung weißt du es irgendwann, dass du das Absolute bist. Total. Und zwar immer. Ohne jede Ausnahme. Und dann realisierst du auch, dass das nie anders war. Und auch nie anders sein wird. Ja. Und natürlich kann aber hier, wie gesagt, auf der äußeren Ebene sozusagen, bin mal gespannt, was bei mir im nächsten Jahr ist, wenn die 36 Jahre rum sind, so. Da hatte mir mein Guru mal gesagt, geweissagt sozusagen, hat gesagt, 3 mal 12 Jahre wird dein Weg dauern. So, dieser Guru-Schülerweg. Und nach 36 Jahren bist du quasi kein Schüler mehr. Da bist du dann raus. So, bist du frei, sozusagen, oder erleuchtet, oder er hat das nicht direkt gesagt, aber er hat gesagt, ich soll diese 3 mal 12 Jahre ihm dienen, halt so, also, ne, ich als Schüler ihm dienen, dem Lehrer dienen. Und danach, ja, habe ich noch so gedacht, damals, ich hatte so mentalen inneren Kontakt mit ihm, als er schon tot war. Und habe dann gedacht, irgendwie, ja, wie soll ich das denn machen, so? Ja, und da hat er zu mir gesagt, dienen heißt erleben. Du sollst in diesen Welten, also du sollst mit diesen 3 Körpern, die du hast, sollst du Dinge erleben. Feinstoffliche Dinge, kausale Dinge, also Ekstasen zum Beispiel erleben. Ja, du sollst das kennenlernen. Ja, du sollst nicht nur diese grobstoffliche Welt kennenlernen, sondern du sollst auch die feinstoffliche Welt kennenlernen und die kausale Welt kennenlernen. So, und das ist dann passiert im Laufe der Jahre. Immer mehr. So. Ja.
Ein Kommentar von Mili im YouTube-Chat, alles loslassen, wirklich alles.
Ja, danke dafür, ja.
Aber das, was wir wirklich sind, kann ja nichts loslassen, oder wenn es immer so ist, wie es ist.
Das Loslassen passiert auf den äußeren Ebenen. Das passiert auf den manifestierten Ebenen. So. Ja, Loslassen ist was für den Mind, ja, für den Verstand. Der Verstand hält fest an Gedanken, an Vorstellungen, Ideen, Glaubenssätzen. Und das Loslassen ist so eine Art Gegenmittel. Ja, es ist, um dich zu lösen von Glaubenssätzen zum Beispiel oder so. Ja. Das ist alles auf dem Weg. Das ist ein Teil des Weges, so. Es ist nicht das Eigentliche. Ja, also am Ende passiert so ein totales Loslassen. Das passiert irgendwann einfach. Irgendwann erkennst du, dass selbst die Erleuchtung nicht mehr, dass sie keinen, wie soll ich das ausdrücken, dass sie eigentlich gar nicht gibt, könnte man sagen. So, also zumindest nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. So. Ja, ein Guru hat auch mal gesagt, der Yuji Krishnamurti hat ja für sich erkannt, dass es keine Erleuchtung gibt. Und das war für ihn die Erleuchtung. Da ist alles klar gewesen.
Ja, ich kann es nachvollziehen, aber wie gesagt, das ist bei mir nicht andauernd so.
Ja, das wollte ich dazu, genau, dazu wollte ich noch was sagen. Und zwar dieses, auf dem Weg kann es passieren, dass das so zwischen verschiedenen Zuständen schwankt. So. Also, dass das mal so und mal so ist. Das sind halt, du machst halt die verschiedenen Erfahrungen auch in den verschiedenen Bewusstseinsbereichen sozusagen. Das ist völlig normal. Nimm es dankbar mit, einfach, ja, genieß es. So, ja. Genieß es, wenn es da ist und so.
Kann man
Und
eh nichts
wenn
gegen
nicht.
machen, oder? Also ich meine, ist jetzt irgendwie
Wie bitte?
noch. Kann ich jetzt nicht ändern, dass so ist.
Ja, genau. Ja, ist vollkommen normal. Also das geht auch weg. Am Ende ist es dann so, dass ja, wie gesagt, realisiert wird, dass es gar keine Frage ist von irgendeinem Zustand oder so. Ja, es ist gar keine Frage von Erfahrung oder so, von einer irgendwie gearteten Erfahrung. Ja, jede Erfahrung ist das eine, ist das Absolute sozusagen. Und alles, was existiert, also da wird immer dieser, ich kann dann immer nur, fällt mir dieser Satz ein, es gibt nur Gott. Ja, es gibt nur Brahman, wie die Inder sagen. Brahman ist das Einzige, was existiert. Ja, und wenn das klar ist, dann fallen diese ganzen Dinge weg, wie Zustände oder Erfahrungen oder ob es dir gut geht oder nicht und ob das jetzt Satchitananda ist oder nicht. Das interessiert dich dann alles gar nicht mehr, weil dich diese ganzen Konzepte und Begriffe gar nicht mehr interessieren, weil du weißt, dass das einfach nur Gedankengekräusel ist von dem, was du wirklich bist, und du erlebst dich dann als etwas jenseits der Gedanken. Ja, vollkommen jenseits und diesseits von allem, würde man sagen. So. Ja, es ist einfach keine Frage von irgendeiner Art von Erfahrung. Ja, es ist eher der absolute Erfahrende, der immer in der Mitte sitzt von allem und nie beachtet wird sozusagen. Der alles beachtet, aber nie selbst sich beachtet. Und da gibt es ja dann eben die Möglichkeit der Selbsterforschung. Darauf zielt das ab, dass man diese Frage stellt, wer bin ich?
Ja, schön.
Ja, vielleicht noch andere Fragen oder so?
Bis jetzt hat noch keiner eine Frage gestellt, wenn ich es richtig sehe. Nee.
Also, ich würde gerne
Ja, gerne.
fragen. Also, was mir halt auffällt, oder ja, ist echt spannend, was du so erzählst. Und auch du, ich weiß deinen Namen nicht. Also ich bin die Chanda, ne?
Ja,
Ist
hallo
immer.
Chanda, ich Jens, jetzt Marionette, ne? So.
Ja. Ich meine die Frau, die gerade gesprochen hat. Ich
Ach
habe nicht auf
so,
den geguckt.
das
Yvonne.
ist Yvonne.
So, Yvonne, ja, weil ja, dieses, ja, ich sehe mich da in einigen Sachen natürlich, in einigen Prozessen auch, die ich erlebt habe. Auch mein Guru ist verstorben. Und wer ist denn dein Guru?
Satya Sai Baba.
Aha, okay. Satya Sai Baba.
Ja.
Okay. Mal ein ganz anderer Name.
Ja.
Wer gehört?
Habe ich mir nicht ausgesucht. Der war einfach plötzlich da. 1988 war er plötzlich da. Mitten in meinem Leben und in meinem Herzen vor allen Dingen. Und dann ist er seitdem nicht mehr rausgegangen.
Okay, ist das so warst du in Indien zu der Zeit oder?
Nee, da noch nicht. Also ich war später dann noch in Indien, aber ich habe den durch einen Freund kennengelernt. Also der war in Indien und hatte Bilder mitgebracht. Also damals gab es ja nur Fotos. Also es gab ja noch keine Smartphones und so. Und hatte Fotos mitgebracht und heilige Asche mitgebracht und seine Erlebnisse eben auch und hat mir davon erzählt. Und ja, und dann hatte ich so einen mystischen Traum. Ein oder zwei Nächte später hatte ich so einen mystischen Traum mit Sai Baba, wo er quasi mich initiiert hat, also wo alles anfing, wo ich zum ersten Mal so eine Absolutheitserfahrung machen durfte, dass ich mich selbst als Gott erlebt habe in dem Moment. Und absolut klar, also das war sowas von, ja, es war das bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben. Und auch danach ist eigentlich nie wieder was passiert, was mich so geflasht hat wie das damals, als er mir begegnet ist im Traum. Und seit dieser Begegnung im Traum bin ich sein Schüler gewesen, ohne dass ich dann noch mal irgendwas hätte dran ändern können. Das war einfach so wie so ein wie ein Ei, was aufbricht, und das Küken sieht die Mama und sieht und kommt ein Riesenherz und sagt Mama und verliebt sich in die Mama und bleibt immer bei der Mama. So habe ich mich mit der Baba auch gefühlt, irgendwie so. Ja.
Also, wenn du so sprichst, dann ja, ich meine, so der Intellekt, also man versucht, also der Intellekt vergleicht ja immer gerne. dafür ist er irgendwie auch da. Und ja, also ich kenne auch dieses Stadium so, ja, dass alles gleichbedeutend ist, ne, was so ist im Außen, dass alles so, dass alles völlig gleichbedeutend ist. Und ich wusste in der Zeit, hab mir auch gedacht, was machte, ja, da gab es einfach nichts nichts hervorzuheben oder so. Es gab halt nichts, ne? Und jetzt so, also es ist auch eine Zeit, es war auch so irgendwie während des Lockdowns und irgendwie schlängle ich mich so wieder da raus, aber ja, so langsam schlängle ich mich wieder da raus. Also ich glaube, ach, ich weiß nicht, so mein Intellekt, also ja, komisch, mein Intellekt.
Was ist denn komisch an deinem Intellekt? Was meinst du?
Ja, da ist was irgendwie falsch wäre. Weißt du, so oft hört man halt, ja, lass deine Gedanken hinter dir und so und denk nicht so viel und so. Irgendwie, natürlich bin ich da auch des Öfteren, also manchmal ist es einfach so da, ne, so. Und ich hatte bis vor einem guten Jahr auch einen Partner, mit dem das auch super stark war. Und aber naja, was soll ich sagen? Für mich ist so ein bisschen auch, ich fand es gerade auch spannend, wie du gesagt hast, ja, denn irgendwie hast du dann auch verschiedene Dinge gemacht, hast Ausbildung gemacht und bla bla bla, bluff, bluff, bluff. Und bist halt, hast das sozusagen irgendwie wirklich nicht mehr so richtig drüber nachdenken können, in Anführungsstrichen, ja. Und bei mir ist irgendwo so ein Zwang, ja, so und so muss aussehen. Und also ich merke so, dass diese Gedankenmuster da irgendwie halt wirken, ne? Und ich merke so, also ich bin halt Osho-Schülerin, ja, auch schon seit ewig, schon sehr lange. Und das stimmt, ich gehe nicht mehr so oft ins Center. Ich lebe zwar hier in Köln, aber tue mich da auch ein bisschen schwer mittlerweile. So, also ist interessant, ne? Ich mag einfach keine Begrenzung mehr. So, das irritiert mich. Das fühlt sich irgendwie scheiße an. Sag ich jetzt mal, so und so müsste es sein. Ups, Telefon vergessen auszuschalten, sorry.
Alles gut.
Ja, also so, ich merke, ich so, wenn ich das mal so darstellen kann, ja, ich versuche auf eine Art wieder Vertrauen zu finden in den Fluss des Lebens halt so, ne, weil ich habe mich gerne in diesem Raum so, ach, ist ja alles so schön hier, so, und ja, ich weiß auch, weiß nicht richtig, mich, also hört sich irgendwie toll an, da wo du bist, und ich glaube, jeder, der zuhört oder zugehört hat oder zuhören wird, ist so ein bisschen neidisch auch, ja, und ich bin es halt auch und merke, ja, ich brauche Geduld, aber wenn ich spüre, also ich meine, wenn du, also was du vorher gesagt hast, ja, da ist, das hat ja Baba, der ist einfach plötzlich in einem Traum zu dir gekommen. Dann kann ich sagen, ich habe Osho nie gesehen, weißt du? Ich habe den nie gesehen. Ich habe den, natürlich war ich in Pune so, und aber habe auch so meine Erlebnisse gehabt mit ihm und also extrem starke Teachings einfach bekommen, so als ich da halt in der Meditation saß und auch ab und zu so. Aber irgendwie the final so wie du jetzt so durchs Universum schwirrst, also wenn du also gesagt hast, so ja, zu verstehen, dass alles Prana ist, das finde ich schon mal, das ist so eine Erinnerung für mich, ne? Das ist so eine gute Erinnerung. Aber ansonsten weiß ich eigentlich, ich merke so, jetzt connecte ich wieder mit diesem Raum und da merke ich, da ist halt kein Unterschied, so, ne? Nur, ich könnte das jetzt mal so sagen, meine Persönlichkeit versucht das irgendwie einzuordnen, ne? Und ich weiß, ja, das ist nicht das, ja, stimmt, wie soll ich diese Persönlichkeit, also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da, wo du sagst, ne, wo du auch von sprichst, das habe ich oft genug erlebt, aber ich fühle mich noch manchmal, also ich bin am Untersuchen, was verletzt mich, was ist das mit Verletzungen in meinen Gefühlen, so, also auch mit spirituell sehr weit entwickelten Menschen sozusagen, da ist irgendwie sowas einfach, dass ich da einfach noch ein bisschen, so, ich nenne es jetzt mal, ich versuche diese hilflosen Worte sagen halt, dass ich dem einfach mehr vertrauen sollte oder so, ne, so. Amen.
Ja, okay, ja, danke für deine Schilderung und deine Offenheit und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, genau.
Du hast so viel gesagt.
Also erstmal genau, ich weiß jetzt, wo ich anfange. Und zwar, du sagtest gerade, du glaubst, du bist irgendwie auch dasselbe, was ich bin. Und das ist die gute Nachricht. Das kann ich dir absolut bestätigen. Das kannst gar nichts anderes sein, als was ich auch bin und was alles ist. Ja, du kannst nichts anderes sein als das, was du schon bist. Genau jetzt. Und das einzige Problem, was wir als Menschen haben, ist, dass wir so einen Mind haben, der sich so scheinbar abgekoppelt hat, der sich identifiziert mit einer speziellen Form, nämlich mit deinem Körper in dem Fall oder deiner Person. Ja. Und dadurch kommt eine Menge Verwirrung ins Ganze rein. Ja. Aber deine Existenz verlierst du nie. Auch nicht, wenn du glaubst, du seist ein Körper. Und auch nicht, wenn du unter diesem Zustand leidest. Also der Körper leidet ja dann oder die Person leidet dann unter diesem Zustand. Ja. Das ändert nicht ein bisschen an dem, was du wirklich bist. Kein Stück. Ja, die ganze Zeit nicht. Das ist so wie, man könnte sagen, wie die Brille, die du aufhast, und du hast ja nur vergessen, dass du sie aufhast. Und dann suchst du überall diese Brille. Du schaust aber schon bereits durch. Also du suchst schon die Brille, indem du durch die Brille schaust, sozusagen. So. Ja, und so, damit ist es vergleichbar, die spirituelle Suche. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist auf keinen Fall eine Sache des Verstandes. Ja, der Verstand wird eigentlich, das sagte ich ja vorhin schon, die Gedanken laufen bei mir auch einfach, die laufen so. Und das interessiert aber irgendwie niemanden mehr, so, ob die nun laufen oder nicht. Ja, das macht keinen Unterschied. So, und es ist auch nichts, was man irgendwie vergessen könnte. Also du kannst nicht vergessen, wer du bist. So, scheinbar war das mal so, weil ich mich identifiziert habe. Also ich habe mich für etwas anderes gehalten. Ich habe mich für einen Teil gehalten, obwohl ich das Ganze bin. Und ist sehr klar, wenn man sich das so, kann man sich auch logisch klar machen, wenn ich mich für einen Teil halte und mich identifiziere mit einem Teil, mit einem Ding, egal was es ist, dann bin ich in dem Moment nicht mehr alles. Weil das ist ja das Wesen der Identifikation, dass ich mich für diesen Teil halte. Und ja, der Teil ist begrenzt. Und das kann nicht beides gleichzeitig sein. Ja? Also, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin, dann höre ich auf, dieser Teil zu sein. Also, ich bin auch dieser Teil dann, aber nicht darauf begrenzt, so. Und alles, was du so geschildert hast an Gedanken zum Beispiel, ne, und dass du das Gefühl hast, das irgendwie, weiß ich nicht, bewahren zu wollen oder so, oder irgendwas loslassen oder so. Das ist alles nur alles nur so gekräuselt quasi so. Ja, so Wellen an der Wasseroberfläche, während du aber die ganze Zeit das Wasser bist. Also du bist das ganze Wasser. Du bist nicht nur die Wellen, sondern du bist eben das ganze Wasser, die ganze Zeit. Und die Aufmerksamkeit ist eben, weil wir eben uns sehr stark mit dem Verstand identifizieren, besonders hier im Westen so, geht die Aufmerksamkeit gerne zu den Gedanken und hängt dann auch häufig fest. So, ja. Und da kommt das Problem dann, da fangen die Probleme an. Dann, ja, das nennt man dann menschliches Leid sozusagen, oder das menschliche Dilemma, dann wird das auch genannt. Ne? Aber die gute Nachricht ist, du bist die ganze Zeit das Absolute, und zwar ohne ein bisschen, es fehlt kein Stück, nichts, aber auch gar nichts. Das Einzige, was den Körper jetzt, der du bist auch, der wo du ja drin wohnst jetzt sozusagen, was diesen Körper dann eben, wenn er nicht weiß, dass er das Ganze ist, also die Essenz des Körpers ist das Ganze, und solange die Essenz des Körpers das eben nicht voll realisiert hat, bleibst du noch in diesen Schmerz- und Leidensmustern natürlich mit hängen, weil du dich noch auf einen Teil begrenzt. Und diese Begrenzung ist schmerzhaft. Diese Begrenzung vom Ganzen auf einen Teil ist schmerzhaft einfach. Das erzeugt an sich schon Leid sozusagen. Aber die gute Nachricht ist, diese Begrenzung auf einen Teil ist illusionär. Das heißt, sie ist nicht, die existiert gar nicht wirklich. Es existiert kein Ego. Es existiert einfach nicht. Ja? Das Selbst ist das Einzige, was existiert. Und das Selbst, könnte man sagen, spielt so kosmisches Verstecken mit sich selber, indem es sich für einen Teil hält. Und das Selbst macht sich dann zu einem begrenzten Wesen. Es lässt sich darauf ein. Es sagt, ich bin dieser Mensch. Ja, ich bin dieses Tier jetzt oder so. Ja, so. Obwohl es bei Tieren läuft, das glaube ich nicht so bewusst ab wie bei uns. Aber wir wissen ja, dass wir Menschen sind. Ne? So. Und das ist alles, was passiert. Ja, das Ego ist einfach nur die Verengung. Und als solches, das Ego hat keine Substanz, keine unabhängige Substanz. Es ist sozusagen wie so ein Schatten eher. Ja, wenn du in der Sonne stehst, wirft dein Körper einen Schatten. So. Und dieser Schatten ist dein Ego. Aber du bist in Wahrheit der den Schatten wirft. So ist das ungefähr. Und was dann passiert ist, eben du identifizierst dich mit dem Schatten und fängst an zu leiden. Weil du vergessen hast, dass du der Mensch bist, der ihn wirft. Ja.
Dankeschön. Also, gerne. Ich kann, ja, das war doch sehr aufschlussreich. Ja. Danke.
Ja, gerne. Hallo Ivan überhaupt. Grüß dich.
Hallo Jens, hi.
Ja, schön, dich mal zu sehen hier.
Wünsche dir Ivan.
Hallo.
Ja, weitere Fragen noch? Oder irgendwas?
Ist jetzt keine Frage im Chat.
Ah, die haben alle noch mein Video gesehen, wo ich gesagt habe, ich mache dieses Jahr keinen Satzang mehr.
Ach so, es sind schon Leute, die zuschauen, aber die stellen keine Fragen.
Ah, okay, ja, das kann mal passieren. Ja, vielleicht noch jemand von den Anwesenden auch noch. Und, ja.
Ja, ich merke, ich lasse das jetzt einfach auf mich wirken, weißt du, das war, das hat mich erreicht, was, wie du sprichst, und für mich, also ich könnte jetzt hervorheben, ja, mich hat das, also das durchflutet mich jetzt irgendwie mit dieser, ich bin Prana, weißt du, ich meine, ich war früher auch in Indien, aber ich war schon lange nicht mehr in Indien. Und aber das, ich merke, dass das erreicht mich gerade, das bewegt mich gerade ganz stark. Also ja.
Schön.
Dankeschön nochmal. Erstmal. Jetzt kommt mir noch eine andere Frage. Hattest du mal ein längeres Video eingestellt von deinen Reisen? Ich weiß gerade nicht, ob du der gleiche bist. Ich weiß nicht, ne?
Von meinen Reisen? Nee, das glaube ich nicht, dass ich das war. Okay. Also vom Reisen habe ich noch nicht so viele Videos gemacht eigentlich. Nee. Zumindest nichts Längeres, also. Weißt du noch, was das für eine Reise war?
Wohin? Da war irgendwie so eine Sequenz, da war jemand, der hat irgendwie irgendwo saß, der hat irgendwie gebettelt, aber hat wirklich auch so gesprochen, also hat man gemerkt, er wird gerade ganz viel wach einfach, ne, da ist viel Wachheit. Aber dann.
Das war ich aber nicht.
Nee, ne?
Weil Betteln, also ich habe zwar schon mal über das Betteln nachgedacht, aber ich habe es in diesem Leben noch nicht gemacht aktiv. Also von daher kann ich es nicht gewesen sein.
Nicht, okay.
Du Chanda, du hast ja gemeint gehabt, du kennst sozusagen diese Phase vom Jens und bist dann wieder übergangen, sozusagen ins Leben reinzutreten, so habe ich es zumindest verstanden. Und aus dieser sozusagen Passivität wieder ins Tun zu gehen. Und ich glaube, das meint der Jens aber nicht wirklich. Ich kenne die Phase, die man leicht damit verwechseln kann, wenn es so Bliss-Phasen gibt und da denkt man sich, okay, es gibt eh kein Handeln, im Grunde ist alles egal, ich werde eh vom Göttlichen geleitet. Wenn ich jetzt meiner Intuition folge, dann ergibt sich eh alles sozusagen automatisch. Und das, was ich raushöre, ist, dass der Jens das eben nicht meint.
Nee, das war ganz anders. Also da war wirklich dieses Sein und alles, es war alles im Außen war völlig gleichgewichtig. Gab es einfach überhaupt gar keinen Unterschied, gar nichts. Ne? Es war völlig, alles war völlig gleich. Ne? So, ich glaube, das war nach dem.
Ist auch egal, wie es genau war, es ist, als deine Erfahrung ist es ja absolut heilig, ja. Also das ist ja.
Absolut, ne, absolut, doch, doch.
Ja, es ist bei jedem Menschen ja unterschiedlich, wird das unterschiedlich erlebt und so. Und wie es genau ist, ist gar nicht so wichtig, ja. Also das Entscheidende ist sowieso, ist nicht fix. Es ist fix, das ist sozusagen jenseits von Zeit und Raum. Es kann sich gar nicht verändern. Unmöglich, ja. Und all die Verletzungen und alles Schmerz und Leid passiert sozusagen in einem Traum, den dieses Absolute, könnte man sagen, träumt. So. Ja, das ist also alles geträumt. Alles, was schlimm ist, ist geträumt.
Alles, was schlimm ist, ist geträumt.
Ja. Aber eigentlich ist das ganze Universum geträumt. Ja, auch das Schöne ist geträumt. Ist alles geträumt. Ja, so. Aber du bist der Träumer. Und das, wenn wir jetzt über Selbsterforschung sprechen, gilt es daraus zu finden, dann, dass du dich als Träumer realisierst, sozusagen. Und in dem Moment wird ja auch der Traum dann irreal. Also in dem Moment wird der Traum bewusst, dass du weißt dann, dass es nur ein Traum ist, sozusagen. Ja. Und was innerhalb diesem Traumes dann bis dahin passiert, bis zu der absoluten Klarheit, wer du wirklich bist, das ist eigentlich vollkommen egal. So, ja, das, weil alles, was kommt und geht, ist ja nicht das, was du wirklich bist. So, das, was du wirklich bist, kommt nicht und geht nicht. Es ist eben, es hat keinen Anfang, kein Ende. Ja, es ist nicht geboren, es wird nicht sterben. Es ist weder bewusst noch unbewusst. Weder ist es Existenz, noch ist es nicht Existenz. So, das ist das, was du wirklich bist. So, man kann es nicht in Worte fassen, ja. Kann es noch nicht mal durch Existenz in Worte fassen. Also es ist eine Existenz, die kein Gegenteil kennt. Es gibt eben keine Nicht-Existenz sozusagen. Ja, und es ist so zwischen allem und in allem und durch alles. Ja, aber nichts Spezielles. So, es ist eben alles. Und das bist du einfach, wie alles das ist. Das ist das Schöne an dem Erwachen oder an der eigentlichen, wenn sich das realisiert, ne, ist dann, dass du feststellst, Auch das ist gleichzeitig so ein eingebautes Ding gegen Größenwahn, weil du erlebst dich als gleichwertig überall. Also du erlebst dich in der Wand, die du siehst, und in der Luft, die du atmest, als gleichwertig. Das bist du alles. Und du hast quasi dem Rest der Schöpfung gar nichts voraus. Also vielleicht weißt du jetzt davon, wer du bist, aber das ist egal. Der Käfer am Boden, der denkt da nicht drüber nach, aber der ist es genauso. Und du siehst, wenn du den Käfer siehst, du siehst dich als Käfer sozusagen. Also du weißt, dass du das bist. Also in der Essenz, natürlich nicht in der Form, aber das, was die Form abhüllt, das bist du. Und das siehst du überall, überall, überall. Und dann hörst du nämlich auch auf, irgendwie zu meinen, dass noch hier jemand erleuchtet werden muss. Also, diese Sachen, ja. Ich habe früher immer so, habe ich immer geglaubt, wenn ich mal jemals erleuchtet sein würde, dann gibt es ja viel zu tun, weil es gibt eine ganze Welt, die man erleuchten muss und sollte dann. Ja, das ist ja meine Aufgabe dann. Und jetzt, wo es soweit ist, ist es so, dass ich sehe, dass alles schon perfekt ist. Es ist alles schon göttlich. Es ist alles das eine. Und okay, es mag sein, dass in gewissen Formen Gott, also die existieren, dass diese Form das nicht selber weiß oder reflektiert in dem Moment. Aber das ändert nichts an ihrer Existenz. Also sie hört, nur weil das Tier jetzt nicht weiß, dass es Gott ist, ist es nicht weniger göttlich. Ja, also das ist der springende Punkt.
Ja, ich kann das schon alles super gut nachvollziehen, was du sagst, weißt du. Ich denke da, das, also, bin mal gespannt, einfach, was da noch passieren mag. Ne? Ich sehe schon, bin jetzt lange wieder hier im Westen und ja, ich werde einfach mit all dem einfach weitergehen. Ich sehe auch so ein bisschen so eine Struktur jetzt. Auch das, was ich vorher gesagt habe, was mich so berührt hat. Ich bin Prana. Ja, natürlich, der Verstand versucht es immer sofort festzuhalten. Das ist einfach irgendwie das, was der Verstand gelernt kann.
Ja.
Ne? So, das weiß ich alles. Ich denke, also. Keine Ahnung, aber trotzdem sehr wertvoll hier mit dir und mit euch so zu sein. Sehr, sehr wertvoll, ja. Weil
Danke
sich
dir.
alles so au also so zeigt und auflöst und verselbstständigt. Dankeschön.
Jetzt ein Kommentar im Chat von Dorsey Jones. Jens, wir hören dich wohl einfach gerne reden. Thank you or thanks.
Ja, danke schön für den Kommentar.
Von Lebe alle deine Farben. Chanda, einfach mal atmen, sein. Der Verstand sucht immer wieder Probleme.
Ja, das.
Nochmal, jetzt Dorsey Jones, nochmal Neti Neti.
Ja, Neti Neti ist ein gutes Stichwort, ja.
Was heißt das noch
Ja,
genau?
das heißt nicht dies, nicht dies. Das ist, man geht den, das ist die sogenannte Via Negativa, nennt sich das. Also es ist der negative Weg, wobei der nicht, also das ist nicht moralisch gemeint. Ja, es bedeutet, dass ich erstmal alles feststelle, was ich nicht bin. Und da fängt man dann an, indem man die Wahrnehmung untersucht. Ja, also ich bin jetzt meinetwegen ich sehe jetzt mein Smartphone hier vor mir, ja. Also bin ich nicht mein Smartphone. Ich bin der, der es sieht. Ich bezeuge mein Smartphone, ja. So. Dann, was weiß ich, schaue ich meinen Körper an, ja. So. Und den sehe ich und den fühle ich und den nehme ich wahr. Also bin ich der Wahrnehmende des Körpers, aber ich bin nicht der Körper. Ja, ich nehme den Körper wahr. Es ist ein Subjekt-Objekt-Beziehung, ja. Also ich bin nicht der Körper, weil ich ihn wahrnehme. So, dann nehme ich Gedanken wahr. Dann sage ich Neti Neti, nicht dies, nicht dies, ich bin nicht dieser Gedanke. Ich bin der Zeuge dieses Gedanken. Ich nehme ein Gefühl wahr, ich fühle ein Gefühl. Ja, und auch da wieder, ich bin der, der das Gefühl gewahrt, der es erlebt. Ja, so. Also ich gehe erstmal komplett, löse mich aus allen Subjekt-Objekt-Beziehungen erstmal, indem ich immer verneine, das Objekt zu sein. Weil ich kann kein Objekt sein, denn ich bin das Subjekt. Ja. Ich bin ja existent, also ich sage, ich bin, das sagt jeder, ich bin. Ja. Also bin ich das Subjekt, ich bin der wahrnimmt und nicht das Objekt. So. Und wenn ich das so grundsätzlich immer wieder mache, wenn ich alles verneine, jedes Objekt verneine, dann bleibt am Ende nicht mehr viel über. So, da ist immer einer, der verneint alles, aber scheint selber zu existieren. Ja, aber er ist nichts, was er wahrnimmt oder sieht oder bezeugt, sondern er ist der Zeuge. So, es geht einfach darum, durch dieses Neti-Neti mehr zu dem Subjekt zu kommen, was man schon ist. Also, dass die Aufmerksamkeit sich da quasi versammelt oder ja, da bleibt, verweilt. So. Das wäre so Neti-Neti. Ja, also man erkennt zuerst, was man alles nicht ist, und dann das, was übrig bleibt, das ist man. Das, was am Ende übrig bleibt von allem.
Und wenn dann der Körper Hunger bekommt, was ist das dann? Also ich meine, ja, dann ist das ja doch irgendwie wieder da, so, ne? Oder?
Ja, dann das macht ja nichts. Dann bist du der Zeuge, also du bezeugst dann dieses Hungergefühl. Ja, du bezeugst einen hungrigen Körper und bist der Wahrnehmende davon, von dem Hunger. Und dann kannst du was essen oder auch nicht. Kannst auch weiter deinem knurrenden Magen zuhören sozusagen. Ja, und fragen, wer bin ich? Ja, aber kannst auch was essen dann in dem Moment. Das sind alles so Möglichkeiten, wie man sich seiner wahren Natur so, ja, wie soll man das ausdrücken, annähern, ist ein bisschen falsch, weil man ist ja das die ganze Zeit. Also,
dass man also erstmal alles wegnimmt und das, was überbleibt, kann ja nur, ja.
Genau. Man schließt erstmal alles aus, was man nicht ist, so. Und dann irgendwann kommt man vielleicht auch auf die Idee, oder man versteht dann irgendwann so immer tiefer, dass man einfach gar kein Objekt jemals oder kein Ding sein kann. Man ist nicht etwas. Man versteht sich irgendwann dann als nicht etwas. Ja, da ist einfach nichts, was du wärst. Im Gegensatz zu etwas anderem. Und doch bist du irgendwie da. Also man ist ja scheinbar da und gleichzeitig nicht da. So, das ist irgendwie beides gleichzeitig, ja. So. Und man versucht sich immer selber zu sehen. Also das ist, was nicht funktioniert. Du kannst dich nicht selber sehen. Denn du bist das, was schaut, ja. Und doch bist du dir in dieser Ebene der absoluten Wahrheit bist du zu immer total bewusst. Also das ist nur nicht so, keine Bewusstheit, die im Verstand wäre. Ja, also die hat mit dem Verstand nichts zu tun. Das ist so mehr diese, du weißt es aus dir selbst heraus, dass du das bist. Du, das ist so jenseits von Gedanken. Das ist mehr so, wie soll man das ausdrücken? So, ja, du bist es eben einfach.
Ist es eine Energie?
Nee, hat mit Energie überhaupt nichts zu tun irgendwie. Das ist so jenseits von allem, was du überhaupt benennen könntest, so. Es ist, die Avatuta Gita beschreibt das sehr gut mit, weder existiert es, noch existiert es nicht. Ja, also, was für ein großes Wunder ist das, sagt die dann noch, ne? Also, das ist ein großes Wunder, weil unsere Existenz, die gleichzeitig da zu sein scheint und gleichzeitig nicht zu sein scheint, ist ein absolutes Wunder. Ja, und aus diesem absoluten Wunder ist das ganze Universum hervorgegangen.
Mhm. Okay, ich glaube, da ist eine Frage jetzt, oder?
Ja.
Von Dorothy Jones ein Kommentar. Ja, man kann es nur in der Verneinung erklären. Alle anderen Aussagen sind unwahr. Etwas zu sagen ist wohl schon Lüge.
Ja, danke für den Kommentar. Ja, das genau. Das ist die Idee von dieser Via Negativa. Ist eben das, obwohl es auch nicht stimmt. Also wenn ich jetzt sage, mich gibt es nicht, dann ist genauso wahr, mich gibt es. Ja, also man kann nicht den einen Pol nennen und den anderen weglassen, weil die beide gleichzeitig, es gilt immer beides gleichzeitig. Also wie gesagt, es ist eine Existenz, die gleichzeitig da ist und gleichzeitig nicht da ist. In der Quantenphysik kennt man das mittlerweile sowas. da sprechen die jetzt schon von Teilchen, die scheinbar da sind und gleichzeitig nicht da sind. So. Also mal, ja, das ist, da ist was dran, sagen wir es mal so. Ne? Ist schon merkwürdig irgendwie. Und das ist dieses, es ist vielleicht, das, genau, das ist übrigens noch so eine Sache, die wird häufig vergessen zu sagen, ja. Es ist einfach dieses, es ist dieses Ich. Ich bin es. Ja, dieses Ich-Gefühl, das müsst ihr untersuchen, Leute. Das Ich-Gefühl ist der Schlüssel zu allem. Dieses Ich-Gefühl, was im Wachzustand da ist, ja, das ist der Schlüssel zu allem anderen. Das, in dieses, ist, die Erkenntnis ist am Ende, ich bin das. Ich bin das Ganze. Es ist ein, nicht Gott, ich bin irgendwie Gott und der ist da draußen oder so, sondern ich bin das. Ich bin das. Also das, dieses, es ist dieses, es ist was zutiefst, ja, man könnte es persönlich nennen irgendwie, aber es ist nicht persönlich, ja. Es ist aber, du bist das zutiefst selbst. Ja, dieses Ich. Der Kern des Ichs sozusagen. Das ist, was du bist. So. Und das ist letztlich diese Erkenntnis, es gibt nur mich. Das hört sich jetzt so egoistisch und egoman an, aber das ist die, spirituell gesehen ist es die Wahrheit. Es gibt nur mich. Egal, wo du hinschaust. Wenn du weißt, wer du bist, dann siehst du nur dich immer. Ja? Das ist so verrückt, ey. Das ist so crazy. Und auf der einen Seite wunderschön und für den Verstand, da kannst du echt durchdrehen, wenn du das unvorbereitet erlebst, sowas. Ne? Also gab schon Leute, die zu früh, was weiß ich, da sich konfrontiert haben mit solchen Sachen und dann auch Probleme hatten dann. Ne?
Deswegen, meinst du, dass wirklich Leute deswegen in der Psychiatrie sitzen, weil die da irgendwie...
Ja, ja? Ja, ganz sicher. Ja, ja. Ja, du kannst ein Kundalini-Trauma zum Beispiel haben, wenn du Pech hast. Mhm. Du kannst, wenn du unsachgemäß Kundalini-Yoga betreibst, also entweder nur mit Büchern zum Beispiel, ohne richtigen Lehrer, und da Fehler machst, dann kannst du ein Kundalini-Trauma kriegen. Das ist, wenn die Kundalini zu schnell aufsteigt, kann das wahrscheinlich sogar neuronale Schäden könnte, das könnte ich mir vorstellen. Also nicht, dass die Nervenbahnen jetzt völlig kaputt sind, aber das kann, denke ich mal, schon Probleme bereiten, ja. Ganz sicher. Also ich habe zum Beispiel, also 1988 diese Ekstase erlebt habe, da bei der Initiation, wo das anfing mit meinem Guru, ne, da kam einfach plötzlich so nach einer gewissen Zeit kam Todesangst auf. So, da war das Ich-Bewusstsein wieder da plötzlich. Und das Ich sagte als erstes, wenn das jetzt hier weitergeht, diese Ekstase, diese Wahrheit, dann muss ich sterben. Das geht nicht beides zusammen. Das war irgendwie klar. Ne? Und dann wurde das ganz sanft wieder von mir genommen. So, weil damals war es ja nur der Anfang von allem. Und ich war ja noch gar nicht bereit, das dauerhaft zu realisieren. So, wenn das jetzt immer weitergegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich völlig durchgedreht damals. Ich war ja überhaupt nicht vorbereitet. Mhm. Sowas. Und deswegen wurde es wieder von mir genommen, sagte. Und ich war am nächsten Morgen wieder ganz normal, wie immer. Mhm. Also mit dieser Erfahrung natürlich dann, die alles verändert hat. Ne? Aber so normal, ich sag mal so, im normalen Ego-Modus war ich dann wieder am nächsten Morgen.
Ja. Von Dorsey Jones. Das ist die Münze. Also du bist die Münze.
Die Münze? Verstehe ich jetzt nicht.
Steht hier so. Du bist die Münze. Das, ja. Das Ich ist die Münze.
Okay. Ich verstehe die Analogie jetzt nicht direkt, aber... Ach so, die Münze. Ja, die Münze, die zwei Seiten hat, vermutlich daher. Ja. Mhm. Ja, jede Münze hat zwei Seiten, genau.
Von Meli, man kann es mit Worten eigentlich nicht beschreiben, aber es stimmt, was du sagst.
Ja, danke dafür. Genau. Worte sind, man kann es eigentlich überhaupt nicht beschreiben. Also auch nicht durch Bilder oder durch kreative Kunst oder so, man kann es nicht beschreiben. Man kann nur so, ja, man kann ein gewisses Gefühl vermitteln, jemand, der das auch hört. Aber das ist nur so ein Abglanz davon. Also man kann das nicht, es ist eben nicht verbalisierbar. Das ist ja das Verrückte. Es gibt ja noch nicht mal ein Wort dafür. Die Indern nennen es letztlich Tat, das, einfach das. Die Tao ist ein Tao. Die Buddhisten sagen Buddha-Natur dazu. Die Christen das ewige Leben. Das ist, überall hat es unterschiedliche Namen. Nirvana, Buddha-Natur. Das ist, was wir sind. Und das war, das Geniale ist, dass das nie verloren gegangen ist. Insofern gibt es, wenn die Gurus früher gesagt haben, habe ich nie verstanden, es gibt gar kein Leid. So. Ja, es gibt geträumtes Leid. Geträumtes Leid gibt es, ja. Das ist auch schlimm genug, ja. Aber in Wahrheit gibt es kein Leid, das stimmt. Es gibt in Wahrheit weder dieses Universum noch ein Wesen, was getrennt wäre von irgendwas. Also, das ist ja das Verrückte daran. Dass es eigentlich eine riesengroße Seifenblase ist hier und wir das aber, weil das Spiel eben, das ist eben so. Die Regeln sind so und wir nehmen das ernst. Ja, wir verlieren uns da drin. Und ja, wenn ich da eine Mutmaßung mal anstellen darf, dann würde ich sagen, Gott wollte das so. Gott wollte sich vergessen. Das war nämlich das, was er nicht hatte. Ja, Gott ist im perfekten Bewusstsein von sich selbst und er wollte dieses Spiel des Vergessens einfach spielen. Er wollte sich reinstürzen in die Dualität und das Erleben von innen sozusagen. Ja, so das kommt ja immer diese Frage, warum das Ganze, ne? So. Ja, es geht nichts verloren dadurch. Durch die Schöpfung geht nichts verloren. Ganz im Gegenteil. Es ist eher so wie eine Sahnehaube, so sage ich das immer gerne. Ja, die Schöpfung ist eine Art Sahnehaube. Und verändert aber nicht den Kaffee sozusagen. Ja, der Kaffee bleibt gleich.
Dosi Jones nochmal beide Seiten, also zu der Münze.
Ach ja, genau. Ja, genau. Ja.
Und weiter schreibt sie nicht dies, nicht das.
Ja, das wäre nochmal Neti Neti. Ja. Ja, sonst noch irgendjemand? Wie sieht's aus?
Ja, ich hatte was in den Chat geschrieben. Ich glaube, du hattest am Anfang davon gesprochen, meditierst du noch oder ist es nicht mehr dein Ding?
Nee, jetzt meditieren mache ich nicht mehr so in dem Sinne. Habe ich noch nie so gemacht. Regelmäßig. Ich war immer, mein Weg war mehr eben Guru-Yoga, Bhakti-Yoga quasi mit Sai Baba. Dann war später dann Advaita Vedanta, 1998 kam Advaita Vedanta dazu. Dann habe ich sozusagen so Advaita-Gurus noch gehabt, zusätzlich noch. Also der Sai Baba ist immer geblieben und zusätzlich hatte ich dann Advaita-Gurus, zum Beispiel Ramesh Balsekar, Ramana Maharshi natürlich. Nisargatha oder wie der ausgesprochen wird, Maharaj zum Beispiel auch, ne, das waren so die Leute aus dem Advaita dann. Und ich muss sagen, am Advaita bin ich dann, das ist so ein großer Teil gewesen für mich. Also da ist ganz viel Positives passiert, als ich Advaita Vedanta kennengelernt habe. Da sind nämlich die ganzen spirituellen Konzepte alle zerbröselt auf einmal. Also
der auch so, ich glaube, Advaita Vedanta gibt's auch nicht mehr. Also Advaita ist eine Lehre. Und Advaita Vedanta, du meinst, du sprichst von einer Person.
Nee. Nein, ich rede von dem Konzept, von dem philosophischen Konzept. Ja, okay. Das ist ja, Advaita Vedanta ist ja die Lehre der Nicht-Dualität aus dem Hinduismus. Das ist sozusagen hinduistische Mystik, wenn man so will.
Ja. Okay.
Und das hat mich sehr erfüllt, muss ich sagen. Diese ganzen spirituellen Konzepte wie Karma und Wiedergeburt, die sind alle so wie Seifenblasen damals zerplatzt. Das war plötzlich alles unwichtig geworden. Und Advaita Vedanta hat da eine sehr große Klarheit gefunden, immer verbal auch. Alles, was ich da mitgekriegt habe, war immer ganz klar und straight. Und ich habe es super gut für mich. Ja, ich konnte es irgendwie gut integrieren, immer so über den Weg, ne? Und dann habe ich eben auch durch die durch das Beschäftigen mit Ramana Maharshi habe ich dann auch Selbsterforschung selber betrieben in den Jahren danach noch. Immer wieder mal so, wie es kam halt. Ne? Aber ich habe immer so, meine Hauptrichtungen waren immer Selbsterforschung und Hingabe. So. Also diese beiden Sachen, was auch Ramana so beschrieben hat, war beides eigentlich immer wieder mal da. Wenn die Selbsterforschung nicht mehr weiterging, wenn es da Sackgasse war, dann habe ich mich hingegeben sozusagen. Habe ich mich vor Gott geworfen und gesagt, ich kann nicht mehr. So, Hilfe. Das war eigentlich immer so gewesen. Und meditiert in dem Sinne habe ich eigentlich nie so, also regelmäßig nicht, nee. Irgendwann ist das ganze Leben dann so eine Meditation, irgendwann kann man sagen, aber so jetzt explizit, nö, nee.
Weil, ich meine, ich erinnere mich, du hast davon gesprochen, Meditation, dass das dich so feinfühlig, also feinfühlig gemacht hat und dich so geöffnet hat auf eine irgendwie sowas. Hast
du Meditation? Bist du sicher, dass ich das war?
Ja. Egal, das kann man sich ja nochmal angucken, aber nee, das wollte ich einfach nochmal gefragt haben, weil so wie du sprichst, scheint so jetzt für meine Welt so nicht mehr wirklich Meditation zu benötigen, aber you never know. Also es hat mich jetzt einfach doch nochmal gepixelt.
Ja. Ist ja gut. Ja. Ja, nee, also wie gesagt, so, also ich habe ja ein Mantra gekriegt 1988, das Gayatri-Mantra. Das hat auch eine große Rolle gespielt auf dem Weg. Vor allen Dingen, als ich dann im Jahr 2000 erkannt habe, dass ich, oder nee, das war später, ich habe es später erst erkannt, aber im Jahr 2000 dämmerte mir das irgendwann, dass das mit diesen 12 Jahren irgendwas mit dem Mantra zu tun haben könnte, so. Und dieses Gayatri-Mantra ist ja drei Teile, also Bur Bhuva, also Om Bur Bhuva Sva, ne? Also Bur Bhuva Sva. Und dann dachte ich im Jahr 2000 dachte ich, wow, prima, habe ich alles realisiert und so. Und dann war mir irgendwann später wurde mir dann klar, nein, das war gerade mal Bhuva, also das unterste Reich sozusagen, was ich sozusagen transzendiert habe im Jahr 2000. So. Und dann ging es weiter mit dem Feinstofflichen und dann später kam das Kausale, also die Zeugenebene sozusagen noch dazu dann ab 2012, ne? Und ja, das war so, ich habe das echt nicht begriffen, also ich habe auch irgendwann mal so ein Video gemacht, Inside the Gayatri Mantra heißt das, glaube ich. Obwohl das auf Deutsch ist, ich habe nur den Titel auf Englisch gemacht, also im Gayatri Mantra gefangen, so habe ich mich irgendwann gefühlt, also nicht negativ gefangen, sondern positiv, also hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und dieses Mantra, das benutze ich auch heute immer noch. Gerade vorhin, vor dem Satsang, habe ich das auch nochmal rezitiert. So, ist einfach wunderschön, ja. Und es hat eine Magie irgendwie, das macht was mit einem. Wenn man das über Jahrzehnte immer wieder verwendet, dann schafft Bewusstheit einfach. Das schafft immer mehr Bewusstheit, so über die Jahre. Ja. Und da sind also mehrere Faktoren, haben da bei mir eine Rolle gespielt. Auch zum Beispiel, jetzt was später noch dazu kam, bei Musik und Tantra so, ne, also ekstatisch, ich bin sehr ekstatisch. Ja, so ich habe sehr viel persönlichen, also Tantra ohne Partnerin quasi ganz alleine für mich, Tantra nur für mich alleine gemacht. Da etliche Ekstasen und auch Samadhis erlebt und so. Und ja, das ist schon. Ist bei jedem Menschen an sich so, dass mehrere Elemente eine Rolle spielen. So, bei den meisten. Alles, was gut ist, alles, was mich weiterbringt, ja, alles, was mir ein gutes Gefühl gibt, ist richtig für mich. Das sage ich jetzt auch für jeden anderen. Also, ja, das kann man sich ruhig zu eigen machen. Wenn es mir gut tut, ja, wenn mich das erbaut, irgendwie, wenn es mein Herz erfreut, so, das Herz ist immer so das Entscheidende, ja, wenn man ein warmes Gefühl in der Brust hat dabei, so, man fühlt sich einfach gut damit, dann ist es was Gutes für einen selber.
Hallo Jens.
Hallo Svante.
Freut mich, dich zu sehen.
Ja, ebenso.
Jens, was ist für dich ein Guru? Was für Eigenschaften hat er oder hat er keine Muster mehr? Oder wie ist das für dich?
Das ist eine schöne Frage. Danke dafür. Ja, der Guru ist, so wie ich es erlebt habe und auch immer noch im Prinzip erlebe, ist ein Tor zur Transzendenz, so könnte man sagen. Ja, das ist, ich habe das mal so in so einem Bild visualisiert. Der Guru ist jemand, also man muss sich vorstellen, da ist ein Saal voller schlafender Menschen. So, alle schlafen in dem Saal, alle schlafen gut. Und irgendwann wacht einer auf, oder beziehungsweise nein, der wacht nicht auf, der Guru ist schon wach. Der Guru kommt jetzt in diesen Schlafsaal rein und sieht, hey, da schlafen ja alle. Und dann nimmt er sich den Nächsten, der ihm gerade so da entgegenkommt und weckt den auf. Ja, er macht ihn wach. So, und sagt dann so, wenn du wach genug bist, musst du die anderen auch aufwecken. So, und wir gehen jetzt hier rum und wir wecken die jetzt alle auf. So, das ist der Guru. Ja, das ist, der Guru ist der, ist das, was du schon bist, was du auch selber bist, aber noch nicht weißt. Und der ist es aber, der ist es die ganze Zeit auch, aber er weiß es eben, ja. Und dadurch, dass er es weiß, wird es für dich als suchenden Menschen fühlbar. Ja, es wird erfahrbar durch ihn, weil du spürst das, du kannst das förmlich fühlen, das, was du suchst, das ist da. Das ist so, ich hatte, als ich den das erste Mal gesehen habe, im Traum, da habe ich so ein Gefühl gehabt von, dass die Atmosphäre, das hat wie geknistert, das war, als ob so kleine Blitze überall wären und das war so magisch und das, ich wusste, er ist es, er ist Gott, ich wusste das in dem Moment, ja, und er stand vor mir und nahm die Hand so hoch auf einmal, ne, und in dem Moment so, boom, ne, und das ist, ich werde das nie vergessen, weil das ist das Schönste, was ich je erlebt habe, ne, das ist, der Guru ist in der Lage, also nicht jeder Guru kann das vielleicht so klar, wie er das gemacht hat, aber der Satguru, der wahre Guru ist in der Lage, solche Erlebnisse zu triggern bei Menschen. Ja, also nicht immer, derjenige muss bereit sein dafür in dem Moment. Er muss an dem Punkt sein, wo das passieren kann. Aber dann reicht eine Handbewegung vom Guru und plötzlich weißt du, wer du bist. Und dann, der Guru zeigt dir also, da schau her, so bist du in Wahrheit. Das ist deine wahre Natur. Jetzt musst du nochmal wieder loslassen. Jetzt musst du das nochmal vergessen, eine Weile. Aber verliere es nie aus den Augen. Das ist dein Ziel. So hat Sai Baba ist mir begegnet auf die Weise. Er hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin und hat dann gesagt, jetzt brauchst du Geduld und mach dich auf die Suche. So, verwirkliche das. Verwirkliche das, was du in dieser kurzen Ekstase erleben durftest. Verwirkliche das dauerhaft in deinem Leben. Diese Liebe, diese Wahrheit. Verwirkliche das. So, und so fing das an. Und das ist wie, es ist wirklich ein, ja, es ist ein Tor zur Transzendenz, also wirklich ein, wie so eine Art Fenster. Ja, du suchst das, was hinterm Fenster liegt, ja, und findest aber noch nicht mal ein Fenster zuerst, ja, und dann plötzlich siehst du dieses Fenster und dann kannst du schon mal sehen, was du, ja, dann schaust du durchs Fenster durch und siehst dann die Wahrheit. Während du vorher nur angenommen hast, dass die Wahrheit da ist, weil du nur die Wand sehen konntest. Du konntest ja nicht weil kein Fenster da war. Und der Guru ist plötzlich das Fenster. Und er zeigt es dir. Und der Satguru, der ist dir auch immer treu. Der wird dich nie verraten oder so. Der wird niemals egoistisch deine Zuneigung missbrauchen oder so. Ja, er wird niemals irgendwie dich irgendwie ausnutzen oder so. Ja, der wahre Guru hat kein Eigeninteresse. In dem auch nicht in dem Kontakt. Also er freut sich natürlich, wenn du dich auf den Weg der Selbsterkenntnis machst sozusagen, ja, weil er weiß, dass es letztlich die einzige Erlösung ist, die es gibt, ja. Aber es ist so eine totale Freiheit da drin. Also was mir von Sai Baba begegnet ist, war immer totale Freiheit. Auch wenn er so im wirklichen Leben im Ashram immer sehr gepredigt hat, so Askese, also kein Fleisch essen, kein Alkohol trinken, nicht rauchen, hat immer gesagt, das hilft. Macht das, ihr müsst das nicht machen, hat er gesagt, aber wenn ihr es macht, ist es besser. Es ist leichter dann. So. Also hat das empfohlen. Aber er hat mir persönlich das nie gesagt oder so. Ja, er hat immer mich völlig freigelassen. So. Und immer wenn ich ihn brauchte, war er da. Und wenn ich mal gesagt habe, ich will mal, ich muss mich mal ein bisschen lösen von dir jetzt, ich will jetzt mal Gott im Abstrakten verehren oder so, ich will jetzt eben Gott an Gott denken, an dieses Wort auch und so und nicht an sein Baba, sondern an Gott, dann war er weg. Dann zieht er sich, ist er sofort weg. Das ist diese Liebe einfach, die immer genau dir das gibt, was du wirklich brauchst. Ne? Und ja, das ist das Wichtigste. Der Satguru ist die reine Liebe, die absolute Liebe. Einfach. Und das spürst du dann. Das merkt man.
Du sprachst vorhin von der feinstofflichen Ebene. Zumindest hatte ich so verstanden, dass das so wie Stufen in der Realisation waren. Kannst du noch mal was dazu sagen, was das für eine Ebene war?
Ja, gerne. Ich habe ja, wie gesagt, den Zugang durch meinen Mantra bekommen, durch diese drei Welten, Bur, Buvar, Svar, grobstofflich, feinstofflich, kausal. Und mein Weg war dann eben so, dass alle 12 Jahre eine Schicht weiter war, ja, also war, das Ego hat sich zuerst ausgedehnt. Also zuerst war ich nur identifiziert mit dem grobstofflichen Körper. Dann ab dem Jahr 2000 war ich auch mit meinem Bewusstsein identifiziert. Also ich war sozusagen Bewusstsein plus der Körper. Also beides. So. Und dann ab 2012 irgendwann war dann nur noch so eine ganz dünne Identifikation da, so mit dem Zeugen. Also mit dem, was immer ist. So, das kann man nicht schwer beschreiben schon, weil das ist schon, jetzt, die Zeugenidentifikation ist schon so kaum in Worte zu fassen. So, das ist einfach nur dieses subtile Gefühl der Trennung, also dass der Zeuge getrennt ist vom Bezeugten. Ja, vom Bezeugten. So. Ja, und der Zeuge selber ist aber, der hat keine spezielle Form mehr in dem Sinne. So, der ist schon sehr formlos. So. Und das hat sich, ja, es ist, wie gesagt, über die dieser Organismus, dieser Mensch hier braucht offenbar so viele Jahre, damit diese Hüllen transzendiert werden können. So ist es auch zu beschreiben. Ja, die Hüllen, also die Körperhüllen, der Hinduismus kennt da insgesamt, glaube ich, 5 verschiedene Körperhüllen. Es gibt 3 Hauptbereiche, das sind eben diese grobstofflich, feinstofflich, kausal, ja. Und diese Hüllen transzendierst du im Laufe deines Erkenntnisweges immer mehr. Also du erkennst irgendwann, ich bin nicht nur dieser Körper, sondern ich bin noch etwas, was den wahrnimmt, oder ich bin da was anderes noch. Da ist noch, ich bin dieser Körper, aber bin zusätzlich noch der Wahrnehmende davon. Und dann später kommt dann, ich bin nicht nur der Wahrnehmende vom grobstofflichen Körper, ich bin auch der Wahrnehmende vom feinstofflichen Körper, von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen. Ich bin der Wahrnehmende von meinen Träumen. Träume wären zum Beispiel, nächtliche Träume sind ein feinstoffliches Erlebnis. Ja, es ist ja feinstofflich, weil es scheint real, aber es ist eben nicht grobstofflich, sondern eben nur feinstofflich. Ja. So, und man macht eben im Laufe der, so habe ich es zumindest erlebt, dass man nach und nach diese Welten kennenlernt und transzendiert und rausfindet, dass man das eigentlich alles nicht ist, letztlich. Also man ist immer noch mehr und schon da. Man ist immer schon da gewesen, schon, ja, und trotzdem, ja, es ist zuerst so ein immer mehr größer werden, ja, also das Ego wächst scheinbar, so, um am Ende dann so, puff, als gar nicht vorhanden sich zu entpuppen, sozusagen.
Jetzt sprichst du vom Zeugen. Ist das der Beobachter oder ist da überhaupt keiner da, der irgendwas beobachtet?
Der Zeuge ist jenseits, den würde ich nicht als Beobachter bezeichnen, weil Beobachten ja wieder so konkret ist. Der Zeuge ist das, was du selbst im Tiefschlaf bist. Also das ist nicht ein bewusstes Bezeugen, dass du jetzt das erinnern könntest, sondern es ist ein automatisches Bezeugen. Ja, jeder Mensch weiß im Grunde um die Stille im Tiefschlaf. Jeder Mensch weiß das eigentlich, weil er es jede Nacht erfährt. Aber da ist eben, weil wir uns mit dem Verstand meistens identifizieren, scheint da nichts zu sein im Tiefschlaf. Also weil der Verstand ja nicht aktiv ist. Ja, aber das, was du bist, ist da und bezeugt perfekt das Nichts des Tiefschlafes sozusagen. So, also das ist sozusagen ein absoluter Zeuge, der nicht konkret an eine Sache gebunden ist. Also der Zeuge ist auch dann da, wenn nichts beobachtet wird bewusst, wie im Tiefschlaf. Dann ist er erst richtig quasi nur für sich sozusagen, ja, Zeuge ohne Bezeugtes, ja, diese Leerheit, die dann ist.
Ja, danke schön.
Ja, gerne, ja. Ja, wir kommen langsam auch ans zeitliche Limit so. Ja, wenn noch eine Frage ist oder Kommentare noch irgendwie aus dem Chat oder so.
Ist gerade kein Kommentar.
Okay, ja.
Die Menschen wissen wahrscheinlich schon alles oder kennen das, ich weiß es nicht.
Ja, das ist ja immer so, ne? Man weiß die Dinge lange halt schon im Verstand, bevor sie wirklich realisiert werden. So, ne? Also ich habe ja 1998 mit Advaita Vedanta angefangen, mich konzeptuell zu beschäftigen und auch mit sehr großer Erbauung. So, es hat mir sehr viel gegeben. Und ich habe das damals alles schon verstanden, was da stand in den Büchern. Aber realisiert habe ich das erst viele Jahrzehnte später, wirklich realisiert. Ne? Also,
Also irgendwo weiß man es doch die ganze Zeit wahrscheinlich, ne? Auch wenn man es noch nicht so wirklich erfahren hat.
Ja, du bist es ja die ganze Zeit. Das ist ja das Verrückte, dass du es bist. Das ist eine Frage von absoluter Existenz sozusagen. Ja? So, also beziehungsweise ist es gerade keine Frage von absoluter Existenz, weil du es ja bedingungslos bist. Das ist sozusagen, das, was du bist, ist dein Geburtsrecht sozusagen. Das kannst du nie verlieren, egal was passiert. Ja, egal, was du denkst oder fühlst oder erlebst. Du kannst das nie verlieren, was du bist.
Und du kannst es deshalb auch. Ich bin komisch, dass wir uns darüber unterhalten müssen, oder? Also ich meine, wenn man es ist, warum versuchen wir da jetzt irgendwie was
zu... Naja, es ist ja so, dass es eben durch diese Illusion, die Indraya Maya nennen, ist es ja so, dass man es scheinbar verliert, scheinbar. Also es ist ja, das Spiel besteht ja darin, dass ich quasi die Wahrheit verloren habe. So erscheint es dann einem, man ist plötzlich so ein Wesen, man ist schmerzempfindlich, leidempfindlich, man kann schlimme Dinge erfahren und schlimme Dinge passieren dann auch sogar leider häufig. Und ja, das ist ja tragisch. Es hat eine gewisse Tragik. Und wegen dieser Tragik hinterfragen wir dann irgendwann dieses Leben und diesen Traum des Lebens sozusagen. Oder wir fragen dann, ist das wirklich alles echt? Bin ich wirklich, was ich zu sein scheine? Und dann kommt die Spiritualität ins Spiel. Ja, dann kommt die spirituelle Suche ins Spiel langsam. Ja.
Ja, jetzt ein Kommentar von Mensch Om Shanti. Von Mensch Om Shanti.
Ah ja, ja. Om Shanti. Gute Sache, ja. Ja, gut.
Ach so, ich wollte noch, ich weiß, dein zeitliches Limit ist erreicht. Ich wollte der Frau noch sagen, es ist einfach immer eine Erinnerung, wenn jemand so wie du spricht. Ich meine, wir erinnern uns ständig. Ja, wir haben ja die gleiche Essenz. Aber es gibt einfach Wesenheiten, die da tiefer verankert sind. Und deswegen ist so eine, ich doch irgendwo nenne ich das so, weil das...
Ja, das ist halt auch...
Ich finde, das ist einfach eine Erinnerung so, ne, an das, was wir selbst, was wir auch sind. Ja, aber wir verlieren im Alltag einfach den Verstand.
Ja, wäre so.
Verstand fest und dann ist so eine Erinnerung einfach wie so ein Baden im Meer oder sowas. Ne? Also es erhält uns so, ne? Oder vertieft uns so.
Macht schon Sinn, drüber zu reden, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und das Gayatri-Mantra ist auch eine meiner starken Begleiter. Und ich habe so manchmal gemerkt, also ich meine, da passiert total unheimlich viel natürlich. Manchmal endet es für mich auch darin, dass ich Osho-Lieder singe. So. Und aber es ist auch schön, die Shanti Maya hat auch, also da gibt's auch so eine Vertiefung nochmal. Ich bin vor vielen Jahren mal ins Gayatri Mantra eingeweiht worden. Und Shantimal spricht halt davon, von irgendeiner Vertiefung. Und so wie du das jetzt erzählt hast, kann ich das auch so, hat das nochmal irgendwie eine andere Dimension bekommen. So, ne? Und es, ja, bleibt spannend, bleibt irgendwie.
Ja, okay. Spannend. Gut, dann bedanke ich mich bei allen, die teilgenommen haben, auch von denen, die im Chat teilgenommen haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend allen. Und ja, ich denke mal so in einem Monat machen wir weiter ungefähr so in dem Rhythmus.
Danke dir, Freut Jens. Sehr schön.
Danke euch und auch Yvonne fürs Vorlesen. Vielen Dank und ja, habt eine nette Zeit, bis wir uns das nächste Mal dann wiedersehen. Okay.
Du auch.
Ja. Tschüss.
Tschüss.